Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Haute Couture. Ich bin ich und das ist gut so. Ich bin Nané und heute haben wir eine Folge voller Gänsehaut, Stärke und echten Momenten. Mit einer Frau, die für alle kämpft, die sich selbst annehmen wollen, die Sängerin und Songwriterin Alina.
Hallo, was für ein wunderschönes Intro. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Schön, dass ich da sein kann.
Sehr gerne. Wir werden heute reden über deinen Weg, falsche Ideale hinter sich zu lassen und darüber, wie wir alle lernen können, ohne Kompromisse zu uns selbst zu stehen. Also, Alina, du hast eine enorme Entwicklung durchgemacht, von einer jungen Sängerin mit großen Träumen bis zur selbstbewussten Künstlerin, die heute für Body Positivity und Eigenliebe einsteht. Deine Songs, finde ich, inspirieren ganz, ganz viele, sich selbst zu akzeptieren und ihr eigenes Ding durchzuziehen. Als du damals angefangen hast, Musik zu machen, gab es Momente, in denen du dir gewünscht hast, einfach jemand anderes zu sein? Und wie hast du das überwunden, wenn es so gewesen ist?
Wow, also erstmal, das geht jetzt erstmal runter wie Öl. Danke. Ja, also ich habe total krass gestruggelt mit mir, eigentlich sehr, sehr lange auf meinem Weg als Mensch, aber auch als Sängerin und Performerin. Ich hatte ja auch früher extremes Lampenfieber, extreme Angst vor Bühnen. Eigentlich mit der Pubertät fing das an. Ich habe da ganz schlimme Mobbing-Erfahrungen erlebt und bin halt immer unsicherer geworden, was mein Aussehen angeht, weil ich eben immer schon mehr drauf hatte als andere Frauen, Mädchen und daraufhin auch gehänselt wurde. Und so oberflächlich das auch sein mag, das macht natürlich ganz, ganz viel mit einem. Und wenn man sich dann exposed, also noch mehr präsentiert auf einer Bühne, dann spielt auf einmal eigentlich die Musik und dieses Gefühl, was du beim Singen hast oder auch auslösen kannst, auf einmal eine untergeordnete Rolle, weil man sich so eine Platte macht darüber eben, was denken die Leute über mich. Und ich weiß, dass ich, also damit habe ich sehr, sehr viel gestruggelt und auch, ich habe oft den Satz gehört, du bist mega talentiert, du bist auch mega hübsch, aber wenn du abnehmen würdest, dann hast du eigentlich erst eine Chance auf eine Karriere.
Oh, krass.
Und ich meine, das waren die 2000er, ne? Das war Anfang der 2000er, das war Britney, Christina Aguilera, also die ganzen Popstars von damals waren ja spindeldürr. Und es ging ja auch in der popkulturellen Präsentation von weiblichen Künstlerinnen mehr darum, wie sieht eine Künstlerin aus, was kann eine Künstlerin eigentlich? Welche Qualitäten bringt sie mit? Welche Geschichten erzählt sie? Wie singt sie? Was hat sie zu geben? Und ich bin ja zum Beispiel auch ein bekennender Mariah Carey-Fan. Und Mariah hat ja in Deutschland leider auch so ein sehr oberflächliches Image. Und es wurde viel in der Presse darüber berichtet, wie sie sich in Kleider einnähen lässt. Viel mehr darüber, auch über ihre Gewichtsschwankungen, als über ihr unfassbares Talent. Also Mariah Carey ist nicht nur eine der größten Sängerinnen, die jemals aufgenommen wurden. Meiner Meinung nach, sie ist auch eine der großartigsten Songwriterinnen. Ja. Und jetzt ist ja gerade wieder die Herbst- und Vorweihnachtszeit. All I Want for Christmas is You hat sie ja geschrieben. Und und wie alle ihre Songs. Und das wissen die meisten gar nicht. Vor allen Dingen nicht in Deutschland. Und da ist eben eine große Diskrepanz zwischen, wie weibliche Künstlerinnen präsentiert wurden und auch teilweise immer noch werden in unserer Welt. Ja. Und was dann eben auch bei jungen Mädchen, die ich damals eines war, ankommt. Die Talent haben, die vielleicht auch die Fähigkeiten haben, Songwriterin zu sein, ganze Künstlerin in Anführungsstrichen, was ich dann auch erst später eigentlich so richtig entdeckt habe oder in meiner Selbstwahrnehmung zugelassen habe. Weil am Anfang dachte ich immer, ich muss eine tolle Sängerin und Performerin sein und ich muss auf eine gewisse Art und Weise aussehen. Dann habe ich eine Chance, Musik machen zu können.
Ah ja.
Und erst später, als ich dann an die Popakademie kam, habe ich dann auch für mich innerlich eigentlich die Frage gestellt, bin ich auch eine Songwriterin? Und habe mich darum die Suche gemacht und gefunden, ja, ich bin auch eine Songwriterin. Und aber retrospektiv hat mir meine Grundschullehrerin erzählt, du hast ja damals schon Gedichte geschrieben. Oder mit 12, 13 habe ich meine erste Girlband gegründet, wo wir auch angefangen haben, eigene Songs zu schreiben. Mit 14 hatte ich die ersten Sessions mit einem Kumpel aus der Schule, der mit Produktion sich auseinandergesetzt hat und so Laptop hatte, wo wir dann Songs drauf gebastelt haben und da Songs geschrieben. Und eigentlich erst im Nachgang wurde mir klar, ich war ja schon immer eine Songwriterin. Und das ist eben so krass, wenn man das anfängt aufzuarbeiten, was auch eben kulturell in den medial, wie sehr man geprägt und beeinflusst wird. Und davon war ich natürlich auch nicht frei. Und ja, und dann war ich natürlich auch ein hoch verunsicherter Teenager durch meine Mobbing-Erfahrung. Und das erstmal alles unter, wie sagt man, auf eine Kette zu bekommen und dann auch irgendwie immer wieder vorwärts zu gehen und seinen Weg zu finden, ja, das war ein Up and ein Down. Und du hast mich gefragt, wie habe ich es am Ende geschafft?
Ja, genau.
Das ist, war eben ein längerer Prozess und ich glaube, Musik war immer eine Superpower von mir, die ich einfach, der ich auch nicht so richtig aus dem Weg gehen konnte. Also du wirst es ja selber kennen als Sängerin, wenn jemand sagt, sing mal oder es kommt die Situation und du singst einfach vor dich hin, die Leute bleiben ja wirklich still und sagen, wow. Oder wow, das berührt mich total. Oder es ist ja so, es ist so in dir und es überträgt sich so. Und du merkst auch, was du für eine Kraft hast, durch Musik wirken zu können, durch Töne, durch Melodien, durch das, was du da tust. Und das ist ja so, wäre ja so schade, das nicht irgendwie zu leben. Und das hat mich auch immer wieder so zurückgezogen, diese Power, die ich freisetzen kann durch Musik machen. Und ich glaube, diese Summe aller Teile und immer wieder zu dieser Liebe zu kommen, zu dem, was ich da mache. Das hat mich eigentlich getragen und dann auch die bewusste Entscheidung irgendwann, ich möchte heilen und ich möchte eigentlich auch in die Selbstliebe kommen. Und das war dann auch nochmal ein Prozess, da würde ich so sagen, das waren die letzten 5, 6 Jahre, wo ich bewusst auch an diesem Thema gearbeitet habe, wo ich angefangen habe, mich mehr und mehr zu zeigen in der Öffentlichkeit, also meinen Körper auch mehr und mehr zu zeigen in der Öffentlichkeit. Das ein oder andere Fotoshooting wurde angefragt, wo ich tolle Erfahrungen sammeln durfte und gemerkt habe, ach okay, da kommen doch irgendwie auch schöne Bilder bei raus und das war irgendwie eine schöne Erfahrung und empowering. Ja. Oder ich hatte ja ganz oft früher Angst, okay, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe mit meiner Musik, dann werden die Leute sich nur auf mein Gewicht und auf mein Äußeres stürzen und mich zerreißen. Also das war so eine ganz unterbewusste, ständige Angst. Und dann war ich eigentlich total überrascht darüber, dass es eigentlich gar kein Thema war. Mm. Und ich hatte ja das Glück, sage ich mal, dass Adele ja so riesig wurde. Adele wurde ja mit ihrem Album 21, wurde sie ja zum absoluten Weltmegastar. Und da war sie ja auch noch fülliger. Und damit hat sie eigentlich das Exempel statuiert, dass es egal ist, wie viel du wiegst. Wenn du eine großartige Künstlerin bist, kannst du die erfolgreichste Künstlerin der Welt werden. Und das muss ich auch immer wieder miterzählen, weil ohne eine Adele und auch eine Beth Ditto vor ihr zum Beispiel, die eher dann in der Subkultur im Punk und auch im Pop dann ein bisschen, aber die schon mal so den Weg vorbereitet hat, dann sicherlich auch noch eine Amy Winehouse. Eigentlich nur durch diese Frauen, die so mit ihrem Talent geglänzt haben, auch eine Künstlerin wie ich eine Chance bekommen hat, auch auf dem deutschen Markt. Und deswegen war das einfach auch ein gutes Timing, so dass ich dann ein bisschen diese Erkenntnis, die Welt auf einmal hatte, auch für mich nutzen durfte. Und das hat mich natürlich auch empowered zu sehen, wow, da ist jemand, der sieht mir ähnlich und der ist so großartig und der erreicht so viel, wow. Das hat mich auch total empowered. Also es war dann so eine Mischung aus allen möglichen Aspekten. Und das war heilsam zu erleben, dass die Öffentlichkeit sich eben dann nicht unbedingt auf meine Figur gestürzt hat, sondern tatsächlich auf meine Inhalte und auch auf das, was ich musikalisch geben wollte. Und also 2017 kam mein erstes Album, Die Einzige. Und da habe ich halt Seelenstriptease betrieben und das war auch eine sehr krasse Erfahrung, aber auch eine heilsame Erfahrung, weil ich habe mich damals eben von meiner sehr verletzlichen Seite gezeigt in meinen Texten mit meinem Schmerz. Die Einzige, da geht es darum, dass ich lange Single war und immer dachte, ja gut, mich will ja eh keiner am Ende. Mhm. Ist es so, ich bleib für immer alleine. Es gibt aber auch einen Track auf dem Album, der heißt Schönheitskönigin. Da habe ich damals darüber gesungen, ich wäre so gern deine Schönheitskönigin, aber ich bin's halt leider nicht. Und habe Schmerz quasi thematisiert. Und dieses Album und auch diese Songs haben mich gelehrt. Es ist wundervoll, mit deiner Verletzlichkeit dich zu zeigen, weil das empowert Menschen und das öffnet eine Tür und das ist wie eine Umarmung.
Ja, ja.
Und ich denke, das hat mich auch darin supportet und unterstützt, weiter auch in diesen Schmerz, in dieses Trauma aus dem Mobbing, in diese Unsicherheit irgendwie produktiv reinzugehen und es letztendlich zu transformieren und aufzulösen. So.
Ja, ja, das ist Wahnsinn. Und ich fühle das so, weil ich bin ja auch Singer-Songwriterin und ich weiß noch, mein allererster Song, den ich überhaupt geschrieben habe, der heißt Embrace Your Life. Damals habe ich noch auf Englisch geschrieben. Und habe ich halt von mir geschrieben als Mädchen, das mit ihrer besonderen Haut alleine auf dem Schulhof steht, gemobbt wird. Und das ist letztendlich habe ich ihr gesagt, hey, glaub an dich und umarme dein Leben, weil du bist genauso richtig, wie du bist. Und hör nicht auf zu träumen, bloß weil irgendwie du gemobbt wirst. Ja. Und das kriege ich heute auch immer noch gespiegelt. Auch jetzt bei Songs wie 1000 Farben zum Beispiel. Du bist mehr als, also das ist ein, der ist jetzt auf meiner zweiten CD auch drauf, du bist mehr als deine Narben, du bist ein Meisterwerk in 1000 Farben, ja. Was auch autobiografisch ist. Und da kriege ich halt auch immer so häufig gespiegelt, alleine auch schon, ich merke das dann durch die Reaktion der ZuhörerInnen, wie sehr sie das berührt und dass es nicht darum geht, also das ist ja, ich meine, ne, es ist unsere eigene Geschichte, unser eigener Schmerz, den wir erlebt haben, aber indem wir das teilen mit den anderen, jeder macht da seine eigenen Sachen draus und das resoniert in den Menschen und ach, das ist so heilsam und also für uns und ich kriege gerade schon mehr Gänsehaut, weil es ist einfach... Ja. Nur schön.
Ja, ich denke, wir beide stehen dafür, dass man sich das trauen darf, auch seine Narben zu zeigen, zu seinen Narben zu stehen und seine Verletzlichkeit zuzulassen, seine Gefühle zuzulassen, weil das macht einen am Ende wirklich stärker. Man darf daraus herauswachsen und man wird erleben, dass Menschen einen, also sich in dir erkennen. Und das ist wirklich etwas, was uns ja auch als Menschheit so verbindet. Uns so eint am Ende. Wir haben alle ähnlich, oft ähnliche Sorgen, Nöte, Freuden und wir sind uns alle eigentlich so verdammt ähnlich und gehen durch ähnliche Dinge nur auf andere Art und Weise oder zu anderen Zeitpunkten. Und wenn man Stigmata rausnimmt aus gewissen Themen, sie enttabuisiert, wenn man sie sichtbar macht, dann verlieren sie auch so krass an Schrecken. Also deswegen.
Naja. Das ist oder auch, ich meine, sei es das ganze Thema Body Positivity und ne, Körper in allen Farben und Formen. Oder auch ist mir wahnsinnig wichtig. Und das Schöne ist ja, wir MusikerInnen dürfen halt mit Sprache arbeiten oder wir arbeiten ganz viel mit Sprache. Und wie häufig werden bestimmte Themen in Schubladen gesprochen, sprachlich. Mhm. Warum heißt es denn, also ich habe einen Gendefekt. Warum heißt es ein Defekt? Also oder eine Pigmentstörung. Oder man hat einen Makel. Was heißt Makel? Ich finde, dass da wirklich haben wir die Möglichkeit, dem Ganzen halt eine andere ein anderes Wort sozusagen mitzugeben. Also ich rede jetzt zum Beispiel nicht mehr von Pigmentstörung, sondern es ist meine Pigmentierung. Fertig.
Ja. So. Yes. There you go. Bam. Hammer. Genau. Ich meine, es ist auch total krass, wenn man über Sprache nachdenkt, dass sowas wie dick ein Schimpfwort ist in unserer Gesellschaft.
Ja, ja.
Dick zu sein ist wie ein Verbrechen begangen zu haben oder wie eben ein scharlachrotes A irgendwie auf seinem Körper zu tragen. Dick ist für mich mittlerweile überhaupt gar keine Beleidigung mehr. Also ich habe gar kein Problem damit zu sagen, ich bin dick. Es ist einfach so. Also so, warum sollte es was Schlechtes sein oder warum sollte es irgendwie wertend sein? Nur weil die Gesellschaft es bewertet, ist es eigentlich nur eine Beschreibung und mehr ist es auch gar nicht. Also aber deswegen ist auch so wichtig und so schön, dass man sich auch bewusst wird über solche Dinge, dass man es überhaupt anspricht, dass man den Leuten mal klar macht, was eben allein schon sprachlich stattfindet. Das finde ich ganz, ganz stark von dir, dass du auch damit so arbeitest. Das finde ich wirklich toll. Mhm. Ja.
Du hast gerade gesagt, so ungefähr mit der Gesellschaft. Und das bringt mich natürlich zum Thema Schönheitsideale. Was hältst du von den aktuellen Schönheitsidealen und also die gesellschaftlichen Normen, den von Medien und jetzt auch von KI geschaffenen Idealbildern des Menschen? Was hältst du davon und wie sehr sollte man einem je nach Zeit und Kultur so unterschiedlichen Bild hinterherlaufen, um sich gut zu fühlen?
Ja, also erstmal, es sind halt Schönheitsideale, sind ja irgendwie allgegenwärtig und doch so schwer zu greifen. Also wenn man jetzt, wenn ich mir jetzt ein Schönheitsidealbild versuche vorzustellen von dem weiblichen Körper oder der, da muss ich auch erstmal kurz nachdenken und dann fallen mir viele verschiedene Ideale ein, die man so irgendwie versucht, so übereinander zu legen. Ja, was ist denn jetzt die perfekte Schnittmenge? Was ist denn das eigentliche Ideal? Und trotzdem einigt man sich ja als Gesellschaft auf so einen gewissen Standard, dem jeder irgendwie bewusst ist. Man kann ja dem gar nicht aus dem Weg gehen. Also Ideal, darin steckt ja, wenn wir das Wort mal angucken, ja auch schon etwas Unerreichbares. Also ein Ideal ist ideell. Es ist nicht real, es ist nicht der Realität entsprechend, es ist ideal. Und daher ist es ja eigentlich schon eine Kopfgeburt, eine Fantasie und ein, ja, also etwas, was eigentlich mit dem normalen Leben gar nichts zu tun hat. Stellenwert, den wir eigentlich dieser Illusion geben, ist ein viel zu großer. Also es nimmt viel zu viel Raum ein. Mhm. Und wir sollten, KI finde ich auch sehr, sehr spannend zu beobachten, wenn es eben ganz deutlich gekennzeichnet ist, dass das eine Fantasiewelt ist und dass das eben eine Art wie ein Cartoon oder ein Disney-Film oder so, dann nimmt es ja schon mal ein bisschen an Druck raus. Also schwieriger wird es, wenn die Leute denken, das ist echt. Davor hätte ich große Angst. Natürlich ist es dasselbe mit den Filtern, dass man sich natürlich auch, man kann ja sich extrem photoshoppen, man kann über Videos Filter legen, man kann eigentlich alles machen heutzutage. Und auch das wäre natürlich wichtig, dass wir da Gesetze schaffen, dass so etwas gekennzeichnet werden muss. Mhm. Weil es eben gerade auf die jungen Leute, wir sind alle nicht da frei davon, aber du und ich sind ja jetzt schon mal an einem anderen Punkt in unserem Leben und wir sind auch noch in einer anderen Zeit aufgewachsen, wo wir halt die Realität noch mehr, obwohl es da auch schon starke Schönheitsideale gab, aber da gab es irgendwie noch mehr Realität. Jetzt sind die Kids ja und die Jugendlichen so krass im Internet unterwegs und manchmal weißt du ja gar nicht, was im virtuellen Raum, was ist eben echt, was ist unecht. Und dann vergleichst du dich auch noch mit einer künstlich geschaffenen Form, die es ja überhaupt nicht gibt. Und das ist, glaube ich, das ist ganz gefährlich. Da sollten wir auf jeden Fall sehr, sehr krass drauf Acht geben und tatsächlich Gesetze und Regeln schaffen innerhalb der Gesellschaft. Da muss auch der politische Apparat anspringen und Dinge tun. Ja. Aber natürlich liegt auch Verantwortung bei jedem Einzelnen. Also ich finde es einfach wichtig, dass wir verschiedene Formen von Schönheit zulassen in unserer Welt, dass wir die auch sehen, dass wir sie sichtbar machen. Und das ist ja eine Arbeit, die du und ich machen, indem wir einfach da sind. Und das tun wir, was wir tun zum Beispiel. Die Natur ist so unfassbar vielfältig und hat sich so viele tolle Tiere, Lebensformen, auch Lebensarten ausgedacht, Lebensweisen. Wenn man sich das mal anguckt, das ist ja absolut faszinierend. Und warum sollte jetzt beim Mensch nur eine Form von Körper, eine Form von Mensch, eine Form von Hautfarbe die richtige sein?
Ja, das stimmt.
Es gibt Gründe, warum wir eben in unterschiedlichen Formen kommen und das Bestreben des Menschen nach Idealen ist etwas irgendwo auch in uns menschlich Angelegtes. Aber als Gesellschaft, als Gemeinschaft dürfen wir da auch gerne entgegensteuern und sagen, hey, es hat doch sicherlich seine Berechtigung, gewisse Ideale zu erschaffen, aber man darf sie eben nicht in ihrer Bedeutung zu ernst nehmen und zu groß werden lassen. Und das müssen wir halt alle miteinander irgendwie auch schaffen. Auch das sind Eltern, wie sie mit ihren Kindern reden und nicht nur mit ihren Kindern. Das Mütter und Väter, wenn sie vorm Spiegel stehen und das Kind sitzt nebendran und die dann sagen, du fette Sau, zu sich selber oder wie siehst du denn aus oder eher so alt bin ich geworden, die Falten und tralala, oh, meine Zellulite und oh, mein dicker, fetter Bauch, igitt. Also wenn man schon, wenn das ein Kind beobachtet, wie das eigene Elternteil so über sich
dann
spricht,
kriegt es das voll mit.
Dann nimmt es das an. Nimmt es das als die Wahrheit an. Aha, so darf ich nicht aussehen. Aha, das ist schlecht. Und deswegen darf jeder Mensch in die Selbstreflexion gehen und mal bei sich aufräumen und gucken, wie gehe ich denn mit mir selber um? Und ich glaube, da liegt am Ende der Schlüssel. Wie gehe ich mit mir selber um? Bin ich gut und liebevoll zu mir selbst? Kann ich mir selber verzeihen und kann ich mich so annehmen, wie ich bin? Trotz meiner vermeintlichen Makel. Und das ist die wichtigste Arbeit, die wir alle machen können. Das kann jeder jeden Tag mit sich im Stillen üben. Und dann wäre, glaube ich, schon viel geholfen. Also dann haben wir, glaube ich, schon mal eine sehr gute Base.
Ja, das stimmt. Es gibt sogar ein Krankheitsbild, wie ich weiß es nicht mal ganz genau, wie es heißt, dysmorphe Identitätsstörung oder so ähnlich.
Wow, Body Dysmorphia kenne ich auf jeden Fall als, aber dysmorphe Identitätsstörung,
ja. Wo Teenager, vor allen Dingen Teenager, sich nicht mehr im Spiegel erkennen, weil die halt nur mit Filtern unterwegs sind. Das heißt, die kennen sich sozusagen von ihrem Instagram-Account und nutzen da immer irgendwelche Filter. Und wenn sie morgens sozusagen ins Spiegel gucken und sich die Zähne putzen, so ungefähr, wer ist das? Und das ist so krass. Und deswegen, wie du sagst, da sollte man auf jeden Fall als Eltern da hinterher sein, seinen Kindern das vorleben. Guck mal, hey, du bist genauso richtig, wie du bist, weil, hey, ich bin auch rundum eine Frau und so ungefähr, das gehört dazu.
Ja.
Das gehört einfach alles dazu.
Ja, und vor allen Dingen so, weißt du, es ist ja auch unter Frauen, von Frau zu Frau, wie wir übereinander sprechen. Also wenn du jetzt irgendwie mit deiner Freundin abhängst und die lästert irgendwie schon mal die Fette da oder
genau.
Da anhat, das ist ja total unvorteilhaft und die läuft ja so bitchy rum oder die ist bestimmt, also so, dieses auch so abwerten und abschätzig über andere zu sprechen, ist etwas, da sollte man hellhörig werden. Also da sollte man auch mal insistieren und sagen, hey, ist dir eigentlich klar, wie du gerade über eine andere Frau sprichst? Also so, das ist irgendwie, am Ende verletzt du uns alle damit.
Und man darf auch nicht vergessen, Peter über Paul sagt mehr über Peter als über Paul. Also sprich, das, was uns an anderen nicht gefällt, ich kann sozusagen mit einem Finger auf andere zeigen, so, das gefällt mir nicht an dir, aber drei andere Finger zeigen auf mich selber.
Ganz
das heißt, was an mir und in mir gefällt mir nicht, weswegen ich sozusagen andere schlecht machen muss. Weil das Ding ist, wenn ich selber mit mir komplett im Reinen bin, dann kann ich auch anderen den Raum lassen, so zu sein, wie sie sind. Und das ist total krass.
Ja.
Also ich meine, früher gab es bei mir auch sicherlich, da war ich auch noch sehr kritisch sozusagen und habe sicherlich auch noch andere Sachen gut gefunden, aber das und abgelehnt, bis ich darauf gekommen bin, dass das überhaupt nichts mit den anderen zu tun hat, sondern einfach nur was mit mir selber.
Ja, es ist genau das. Ich denke mir auch ganz oft, ich habe ja täglich, seit ich auch meinen Körper released habe, den Song und viel auch polarisierende Inhalte im Internet zur Verfügung stelle, sage ich mal so, wo ich mir schon bewusst war, da werden Reaktionen kommen. Da ist natürlich viel Hate dabei. Also da kommt einfach ganz viel Vorurteil und Fettfeindlichkeit und Frauenfeindlichkeit in den Kommentaren. Also viel Hate, sage ich mal. Und was mir extrem gut dabei hilft, damit umzugehen, ist genau das, was du gesagt hast. Es ist im Endeffekt, was die Leute in diesen Kommentaren schreiben, ist quasi das, was sie zu sich selbst sagen. Es ist wie, als würden sie vor dem Spiegel stehen und die Worte, die sie da eintippen in ihrer Wut, in ihrer Rage, richten sie gegen sich selbst. Das ist eigentlich der innere Monolog und der innere Kritiker, der innere Peiniger, der durch diese Kommentare spricht. Und das ist für mich so eine Methode, um das total krass von mir abzugrenzen. Weil in dem Moment diene ich eigentlich nur als ein Spiegel und eine Projektionsfläche für diese eigenen Traumata, für diesen eigenen Schmerz. Und diese innere Minderwertigkeit tatsächlich, dieses sich nicht in der Lage sein, sich selbst zu lieben, Liebe zu empfangen, sich angenommen und geliebt zu fühlen, sich ganz zu fühlen und aus dieser Schmerz und Verzweiflung heraus eben andere Menschen klein machen zu müssen, andere Menschen angreifen zu müssen und diesen Hass eigentlich umzuleiten auf andere. Das ist ja im Endeffekt das, was Mobbing, Hetze, was dem allem innewohnt.
Ja, genau.
Und das ist auf jeden Fall auch ein Tipp, wenn jemand da draußen damit gerade struggelt oder mal einen doofen Kommentar bekommt oder so, sich immer wieder mal dann vorzustellen, dass diese Person eigentlich gerade vorm Spiegel steht und mit sich selber gesprochen hat oder geschrieben hat. Das ist nicht, es hat nichts mit dir zu tun. Du bist nur ein gefundenes Fressen in dem Moment.
Ja, genau. Ja. Du hast es gerade schon angesprochen. Deine Musik und dein aktueller Song Mein Körper aus deinem Album Ungefiltert. Und ich finde den wahnsinnig toll und der hat es mir richtig angetan. Und da heißt es im Refrain, mal gucken, ob ich es jetzt hinkriege. Ich muss niemandem gefallen. Jede Faser meines Körpers gehört mir allein.
Yes.
Und ich geb keinen Scheiß drauf, was sie meinen. Yeah. Ich liebe diesen Körper. Mit all seinen Teilen. Ich liebe diesen Körper. Mit all seinen Teilen. Ach, yes. Ich liebe diesen Song.
Schön. Ah, oh, toll, das klingt auch so toll mit deiner Stimme. Ich habe eine Runde auch noch mit dem, ich liebe diesen Körper. Oh, das berührt mich auch so wundervoll, Nani, wirklich ganz toll. Schön, dass du ihn auch so singst und lebst und liebst. Das ist,
ich fühle ihn einfach. Es ist so eine tolle, kraftvolle Hymne auf die Selbstliebe. Und ich glaube, der berührt einfach so viele Menschen, also so viele Menschen finden sich da drin wieder.
Es danke dir. Also das ja. ist für mich auch so ein Geschenk und das zu sehen, tut halt unfassbar gut und gibt Kraft auch irgendwie das weiter natürlich zu pushen und immer wieder anzubieten und ja, dass es so zum Leben erweckt wird und so ein Angebot einfach darstellt. Ja,
ja.
Voll, das ist wirklich mega.
Was war der Moment, in dem du gemerkt hast, dass dieser Song geschrieben werden muss?
Es waren ja am Ende eigentlich ganz, ganz viele Momente, aber es gab so einen Shitstorm zu einem anderen Song auf dem Album, den wir relativ früh schon released hatten, Paradies. Da war das Album auch noch in der Entstehungsphase, aber ich habe halt dann einfach schon mal die ersten Singles so rausgehauen und da habe ich auch ein Snippet auf TikTok gepostet, wo ich im Pool beim Making-of von dem Videodreh bin und da bin ich in so einem Satin-Slipkleid im Pool, weil wir wollten da noch ein cooles Cover shooten im Wasser und so und das ist uns auch, glaube ich, ganz gut gelungen und dann haben wir das TikTok gemeinsam mit meiner damals schon Agentur, die ich mir ins Boot geholt habe, so, wie findet ihr das Cover und haben so ein Making-of und am Ende und wie findet ihr jetzt das Bild? Und dann sind die Leute ausgerastet und haben wirklich so krass beleidigt und so richtig kindisch. Also wie aus der Schulzeit. So, ah, die Fette oder guck mal, der Pommespanzer oder Wale gehören ins Wasser oder ein deutscher Strandwal oder was weiß ich. Also nur so Quatsch. Also wirklich nur so blöder Quatsch. Aber das kam, also das hat 2,5 Millionen Aufrufe, dieses kleine Snippet. Und es hatte halt tausende Kommentare und es hörte nicht mehr auf. Auch viel Positives, aber überwiegend negativer, kindischer Hate. Und dann habe ich das wie jeden Morgen und jeden Abend irgendwie reingezogen, diese Kommentare. Ich habe gar keinen Filter eingestellt. Nichts, bam, bam, bam. Und das hat mich dann auch irgendwann tatsächlich auch angefangen zu belasten. Und ich habe es dann richtig gemerkt, eigentlich erst, als ich das Fotoshooting hatte fürs Album. Und irgendwie ab so einem gewissen Punkt während des Shootings, ich habe mich so unwohl gefühlt auf einmal und ich war irgendwie auf einmal plötzlich so verunsichert. Ich kannte das Gefühl schon gar nicht mehr so krass. Und dann musste ich echt eine Pause machen, bin auch erstmal ein bisschen in Tränen ausgebrochen. Und mein Manager hat mich dann auch echt süß irgendwie in den Arm genommen. Und ich meinte, du, ich glaube, das macht was mit mir. Ich glaube, das berührt mich. Und das ist nicht cool. Und dann haben wir darüber gequatscht. Und ich habe so innerlich die Entscheidung getroffen, ich möchte das, was ich am besten kann, ich schreibe ein Lied darüber und ich möchte ein Zeichen setzen, ich möchte einen Song schreiben, der sich nicht nur für mich, sondern für alle einsetzt. Und dann bin ich ins Studio und habe gesagt, ich möchte einen Song schreiben, der, ja, wo es drum geht, ich liebe meinen Körper. So. Und das ging dann ganz schnell. Also der war dann ganz schnell da und ich weiß auch noch, dass ich da schon Tränen verdrückt habe, als ich dann so die erste Skizze vom Refrain und dann arbeiten ja die Produzenten ganz oft dann ständig an irgendwas und dann läuft das immer so in Schleife und dann saß ich irgendwie so da und dann liefen mir echt so Tränen so, ich so heimlich hinten auf der Couch und war so, oh, also das geht runter, das geht tief und ich glaube, ich bin jetzt so weit so. Und ich hatte so wirklich ein gutes Gefühl und in dem Moment und dann habe ich aber gar nicht mehr so drüber nachgedacht und dann war es eigentlich mein Team auch was gesagt, also der Song ist so mega, das müssen wir eigentlich als Single arbeiten. Da war ich, ja klar, okay, let's go. Und dann, manchmal kommt dann das so langsam, schwillt es dann so an und wird dann so, kommt dann so auch als Team-Effort. Also das war auch so schön, dass irgendwie alle das so auf einmal gesehen haben. Und dann habe ich gesagt, und das muss auch gesehen werden. Für diesen Song bin ich bereit, auch vielleicht den ein oder anderen Move zu machen, den ich vorher nie gemacht hätte.
Krass.
Und mir war klar, der Song kam eigentlich letztendlich durch Social Media, hat mich dazu inspiriert. Also muss ich Inhalte schaffen, die auf Social Media auch viral sind oder viral gehen könnten, die wirklich zum Nachdenken anregen, zum fast ein bisschen schocken in Anführungsstrichen und diesen Bam einfach kreieren, was dieses Thema einfach braucht. Und damit habe ich mich ja dann wirklich ich weiß noch genau an dem Tag, wir haben dann Inhalte am Alexanderplatz gedreht.
Ich wollte gerade sagen, ich liebe deinen, ich weiß nicht, was es ist, das sieht aus wie das sieht aus wie ein nackter Körper. Also als ich zum ersten Augenblick hingeguckt habe, so die erste Sekunde, habe ich gedacht, oh krass, ist sie nackt auf dem Alexanderplatz? Nee, ist sie nicht, sondern das war irgendwie, war das so schalenmäßig oder irgendwie so ein Suit?
Ach, das war das andere. Das war das am Brandenburger Tor. Das haben wir dann ein paar
Brandenburger Tor dann auch gemacht.
Also das allererste, was ich gemacht habe, was auch mit Nacktheit in Anführungszeichen.
Richtig, das war dieses.
So ein Schlauchkleid gewesen, so ein enges, ganz günstig aus dem Internet. Weil ich habe das wirklich explizit danach gesucht, auch für den Dreh. Was eben aussieht, quasi auch den Frauenkörper irgendwie auf meinem Körper abbildet. Und es war auch noch richtig kalt. Es war irgendwie Januar oder ja, im Januar sind wir schon auf dem Alex. Und ich hatte echt schlechte Laune, weil ich wusste, was jetzt auf mich zukommt. Ich habe mir das ja selber alles ausgedacht. Das war ja nicht, dass irgendjemand gesagt hat, du machst das jetzt. So, ich habe mir diese Challenge gestellt und auch noch mit dem Schild ausgestattet, wirklich so ein Pappschild, wo ich liebe meinen Körper draufsteht. Und ich wusste, ich werde mich da jetzt nachher hinstellen und das werden wir jetzt machen. Und dann haben wir schon mal mit den ersten paar Sachen angefangen. Und dann, als der Moment kam, war es aber ganz, ganz toll. Und das ist auch ein großes Learning von 2024 für mich. Also ich bin aus meiner Komfortzone raus. Und ich habe mich quasi den Löwen zum Fraß angeboten und mich dahingestellt. Und ich werde nie vergessen, wie positiv die Reaktionen waren. Also wir haben es natürlich am Ende auch so geschnitten, dass auch mal der ein oder andere kritische Blick kommt, weil das ist auch oft die Realität für mehrgewichtige Personen. Aber es kam so viel Positivität. Also ist ein Papa mit seiner kleinen Tochter und so, cool, guck mal, wink mal. Und eine andere Frau ist vorbeigelaufen, du siehst toll aus. Und irgendwie, da war so viel auch so, yeah, es war so viel Support da. Und das fand ich so bewegend und so wunderschön. Und ich habe richtig diese kühle Luft und dieser Nebel an dem Tag und dieses Gefühl in meinem Körper und wie ich da so stand, das habe ich immer noch total verinnerlicht. Ich war so ganz im Moment da und das hat mir, das war so ein richtiger Step nach vorne irgendwie in meiner.
Dein Mutausbruch, den nächsten Schritt zu gehen.
Es war ein Ausbruch und es war ein Wachsen. Ich bin wirklich in dem Moment gewachsen und das über mich selbst hinausgewachsen und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Trau dich, geh, zieh mal wieder was Farbiges an, zieh etwas an, was vielleicht deine Arme zeigt, was deine Schenkel zeigt, die Problemzonen in Anführungsstrichen, die du sonst versuchst vielleicht immer zu verdecken. Mach's einfach mal in einer Situation, in einem Umfeld, wo du dich wohlfühlst, wo du weißt, da bist du sicher. Und dann wirst du merken, ach, das war eigentlich gar nicht so schlimm. Eigentlich war es gar nicht so schlimm. Eigentlich könnte ich das auch mal draußen auf der Straße tragen oder ich könnte es vielleicht dann auch mal zu dem einen Event vielleicht anziehen und das Kleid, wo man doch ein bisschen mehr Arm sieht und so. Und man wächst einfach an diesen Mutproben, diesen kleinen Mutproben, die man sich selber stellt und man gewinnt wieder an Natürlichkeit und es ist alles gar nicht so wild und es ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. Und das war für mich ein großes Learning 2024. Und dann später habe ich dann bei der Marina Hörmannseder ihre Venusvase gesehen. Das ist Marina Hörmannseder ist eine Berliner Designerin, die weltweit bekannt geworden ist, unter anderem, weil sie auch so Kleider aus Leder, aus gehärtetem Leder herstellt, also wie Art Korsetts oder wie Art Skulpturen. Und man sieht sie auch immer wieder jetzt bei Germany's Next Topmodel, wo die Models diesen sehr steifen, engen, auch über Korsetts quasi über den Catwalk laufen, müssen die Arme. Ich habe es ja dann auch erlebt, es ist echt sehr schwierig, man hat wenig Bewegungsfreiheit. Es geht auch da mehr auch um das Künstlerische. Und die Venus ist ja inspiriert gewesen tatsächlich von Botticellis Malerei, also die Venus. Und das war wirklich, und die so quasi nochmal neu zu deuten an einem sehr voluptuous Körper, an einem curvy Körper, an einem vollen weiblichen Körper darzustellen. Und das war ganz toll, als ich sie gefragt habe und sie mir ihr Go gegeben hat, dass ich damit arbeiten darf. Und dann bin ich mit meinem Team ans Brandenburger Tor, habe mich in diese Venus quasi da reingestellt und die sieht wirklich aus wie nackt. Also das ist so ein aus Hautfarben und dann ist das auch so glasiert und dann schimmert das und du denkst wirklich immer erstmal, ist da jemand nackt?
Genau.
Aber dann sieht man eben auch, es ist ja auch nur eine Kunstfigur. Auch das war kein echter nackter Körper. Und das finde ich auch so spannend auf den Ebenen. Das hat auch so eine Metaebene, weil, wie wir vorhin vom Schönheitsideal gesprochen haben, also Schönheitsideale sind nur Fiktion. Die sind nicht echt. Das sind ausgedachte Ideen. Und die Venusvase von der Marina, sie hat mir erzählt, das wurde nicht an einem echten Körper quasi modelliert, sondern die haben sich das ausgedacht. Dieser Körper ist ausgedacht. Den gibt es gar nicht. Der Form. Es war kein echter Frauenkörper, sondern es ist ein erfundener Körper. Und deswegen ist es quasi doppelt gar keine Nacktheit und repräsentiert auch dieses Konzept von Fiktionen und von Schönheitsbildern und Körperbildern, mit denen wir so durch die Welt laufen. Und auch das war eine super coole Aktion und da war so viel Positivität und so viele Begegnungen mit netten Menschen. Das war wirklich auch ganz, ganz toll.
Na, super. Ja. Aus aktuellem Anlass habe ich ja meine aktuelle Podcast-Planung über den Haufen geworfen, weil eigentlich sollte heute am 7.11. eine andere Podcast-Folge sozusagen erscheinen. Aber wie es so ist, kommt exakt heute am 7.11. dein erstes Buch raus. Verletzlich stark. Was hat dich inspiriert, dieses Buch zu schreiben und was können die LeserInnen erwarten?
Ach, erstmal vielen, vielen Dank, dass du so solche Umplanungen auf dich nimmst, auf dich genommen hast, dass wir heute über mein Buch sprechen und du das heute auch veröffentlichst. Also vielen, vielen, vielen Dank. Es ist für mich einfach ein ganz krasses, ich weiß nicht, woher das kam, Geschenk, dass ich dieses Buch schreiben konnte. Unfassbar. Also erstens hatte ich das Glück, dass ein Verlag auf mich zugekommen ist. Und zweitens habe ich mich dann kurz zusammen mit mir selber gesetzt und überlegt, möchtest du ein Buch schreiben? Und da kam eigentlich direkt ein Ja gefühlt. Und ich habe jetzt auch nochmal dann retrospektiv, das war mir im Vorfeld gar nicht so klar, aber es war natürlich total toll, diesen Raum, diese Zeit zu haben, die du in einem Buch hast. Du kannst einfach so ins Detail gehen und wirklich eine Geschichte nochmal ganz anders erzählen als in einem Song. Ich bin als Songwriterin gewohnt, mich immer recht kurz fassen zu müssen. Du kennst das. Du hast ein paar Zeilen in der Strophe und im Refrain spätestens muss es dann sitzen. Da muss es so auf die 12, die Message muss irgendwie da sein. Und das liebe ich auch am Songwriting, diese Verknappung von Inhalten. Und jetzt hast du auf einmal das Buch und das Buch ist wirklich ein Raum, in dem du so ausschweifen darfst und ins Detail gehen darfst und dich nochmal ganz anders erklären kannst. Und das war ein ganz großes Geschenk. Als ich dann mich gefragt habe, worum soll das Buch eigentlich gehen, kam ich relativ schnell drauf, dass es das Thema Liebe und Beziehung für mich ein Thema ist, was mich extrem beschäftigt und extrem fasziniert und wo ich auch noch einen Lernbedarf hatte und habe. Also wo ich einfach merke, Beziehungen zu führen, ist das Schönste und Wichtigste irgendwo für uns Menschen im Leben. Und das ist für mich aber auch das Schwierigste. Und ich habe sehr viele Fragezeichen. Und ich hatte da auch gerade eine toxische Beziehung hinter mir. Und habe wirklich ein Jahr lang eigentlich nur Inhalte zu toxischen Beziehungen und Dynamiken und sonst was konsumiert und war da eben sehr, sehr tief drin. Und das wollte ich dann eben auf mein Leben auch nochmal in diesem Buch verarbeiten und versuchen zu erklären, warum ich vielleicht immer noch Single bin, warum es nicht geklappt hat und ob dieses Single-Sein und diesen Weg zu gehen, so wie ich ihn gegangen bin, nicht auch ein Lebensentwurf ist, der erstrebenswert ist. Weil ich muss ja auch sagen, ich bin ja momentan so glücklich in meinem Leben, wie ich noch nie war. Also es klingt so pathetisch, aber ich wache jeden Morgen auf. Und ich wache gern in mein Leben auf. Ich bin gern am Leben. Ich bin wirklich gern. Und ich freue mich jeden Tag aufs Neue, auf den neuen Tag und was so ansteht und was man noch so machen kann. Und ich bin so einfach beseelt und dankbar. Und ich lebe jetzt nicht auch im großen Reichtum oder in irgendwie, das braucht man alles gar nicht. Wenn man sich hat und wenn man Begeisterung fürs Leben hat, wenn man Interessen hat, wenn man Freunde hat, wenn man weiß, wofür man morgens aufsteht, dann ist das Leben einfach wundervoll. Es ist einfach toll. Und auch gerade als Frau, wenn man älter wird, es wird einem immer so eingebläut, oh Gott, und dann ist es vorbei und du kannst keine Karriere mehr, wenn du Ü30 und ach, dann bist du auch nicht mehr fuckable und dann bist du auch nicht mehr das. So, dieser ganze Scheiß, so, es ist für mich bewiesen an meinem Leben, je älter ich geworden bin, desto mehr komme ich auch automatisch ins Reine mit mir selbst. Ich werde gelassener. Ich habe mehr Erfahrung. Ich weiß mehr, was ich will, was ich nicht will. Ich verstehe mehr das Business, diesen Markt, in dem ich mich bewege. Ich konnte mich schon austoben. Ich habe so nur mir schon ein bisschen die Hörner abgestoßen. Jetzt ist es nochmal ein ganz anderer Schnack und es wird einfach alles besser. Klar, der Rücken tut mehr weh, die Füße tun mal hier und da weh. Da muss man vielleicht darf man ein bisschen gegensteuern. So. Also der Körper, der ist auch der
Wind ein bisschen anfälliger. Ich sage an der Stelle immer, heute bekomme ich schon Kater von Partys, auf denen ich noch nicht mal war.
Ah, der ist auch gut. Oh, der ist mega. Ja, so sieht es aus. Das ist das Einzige, wo ich sage, das ist mit dem Älterwerden jetzt nicht so cool, aber alles andere, wir Frauen werden jetzt eigentlich, kommen eigentlich erst in unsere Blüte, auch in unsere sexuelle Reife. Man hat viel mehr Selbstbewusstsein, sich das zu nehmen, was man braucht, zu sich zu stehen, die Dinge nicht so ernst zu nehmen. Also man kommt in so eine Lebensfülle und in so eine Lebensfreude, dass ich wirklich auch alle Frauen, die uns jetzt hier zuhören, ermutigen möchte, nee, mit 30, 40, 50 hört euer Leben nicht auf. Im Gegenteil, es fängt eigentlich gerade erst an. Es wird eigentlich jetzt erst richtig geil.
Ja.
Und das ist auch so das, was ich im Buch dann auch nochmal ein bisschen aufarbeiten durfte und was ich eben versuche mitzugeben. Also es ist alles, also ich liebe es, in Beziehung zu sein, aber in allen möglichen Formen. Familie, Freunde, ja, auch eine Liebesbeziehung und das ist auch schön. Aber es ist nicht das, was mich als Frau definiert. Also ich brauche keine Beziehung mehr, um mich ganz zu fühlen. Brauche keine Beziehung, um wertvoll zu sein. Sondern ich habe ja mich.
Und ich wollte gerade sagen, die wichtigste Beziehung, die wir haben, sind wir. Also ist die Beziehung zu uns.
Ja, wenn zum Beispiel mal bei mir ist, kommt es ja auch manchmal vor, dass Dinge abgesagt werden, dann hast du mal einen Tag auf einmal so, hör, was mache ich denn jetzt? Also so, ne, wenn Dinge einfach gerade mal irgendwie nochmal umgeschoben werden und so. Und ich sag dir auch, mir ist ja auch nie langweilig. Ich kann ja immer mich mit mir selber wunderbar beschäftigen. Mir fällt immer was ein. Also entweder habe ich hier so meinen ganzen Make-up-Kram, ich liebe Make-up über alles und bin dann auch wirklich am Lidschattenpaletten basteln und oder ich male oder ich dann zocke ich halt mal Playstation oder räume dann halt mal auf oder dann treffe ich mich halt doch spontan mit einer Freundin oder dann setze ich mich nochmal an eine Song-Idee oder dann schreibe ich eben nochmal. Also so, mir fällt ja immer was ein und das ist so das Tolle. Ich kann mich immer beschäftigen und ich kann mich immer mit den Dingen erfreuen, die ich dann zu tun habe. Und selbst wenn mir nichts einfällt und ich einfach nur rumgammel, ist das auch toll. Also das zu embracen, um dein schönes Wort auch von vorne nochmal aufzunehmen, embrace it. Embrace the moment.
Ja, das stimmt. Warum sollten die LeserInnen dein Buch sich ganz dringend, unbedingt holen?
Oh mein Gott. Ich bin ja auch gerade schon so, du kennst es wahrscheinlich, das 100. Reel, wo man irgendwie den Leuten das jetzt so aufschwatzen muss.
Ja.
Also eigentlich müsst ihr gar nichts. Ihr müsst euch das nicht holen, ihr müsst gar nichts. Wenn ihr gerne lest und euch vielleicht für Biografien interessiert und wenn ihr Frauengeschichten mögt und Frauen, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher sind, die ein bisschen aus der Reihe tanzen und so ihr eigenes Ding machen, dann könnte es eventuell was für euch sein. Und wenn euch so das Thema Beziehung interessiert, toxische Beziehungen, so ein bisschen selbst, wenn ihr ein bisschen auf der Suche nach Selbsterkenntnis seid, solche Dinge mal aufzudecken für euch. Ich spreche auch im Buch, spreche auch über Stefanie Stahl, die hat mir sehr geholfen, Das Kind in dir muss Heimat finden.
Ach. Das Buch
ist der Bestseller.
Auch. Ja.
Ja. Und eben über Bindungsthemen bei sich selber auch mal aufzuarbeiten. Bin ich bindungsgestört, in Anführungsstrichen, oder bin ich bindungsvermeidend, ist ein schöneres Wort. Also bindungsvermeidend, habe ich Bindungsängste? Weil manche Bindungsängste sind gar nicht so, wie man sie auf den ersten Moment vermuten würden. Die sehen ganz anders aus. Also es kann auch sein, dass man ständig nach Bindung sucht.
Mhm.
Und man denkt, ja, aber ich will doch eigentlich eine Beziehung. Ich bin doch eigentlich ready dafür. Aber dahinter versteckt sich eigentlich eine Kompensation. Oder du suchst und dann fällt dir auf, aber warum klappt es denn da nie? du suchst nach Menschen, die nicht verfügbar sind. Du suchst nach unavailable men zum Beispiel oder Frauen. Du suchst nach Leuten, wo du genau riechst, der ist eigentlich nicht zu haben, die ist eigentlich nicht zu haben. Und da gibst du dich dann rein, unterbewusst natürlich. Und solange das unterbewusst läuft, kommst du ja nicht dahinter und kannst was machen. Eine ganz tolle Logopädin, mit der ich viel gearbeitet habe, eine Stimmtherapeutin, die hat mal zu mir gesagt, einen sehr weisen Satz, nur die Dinge, die uns an uns selber auffallen, können wir ändern. Alles, was wir nicht bemerken, können wir auch nicht ändern. Und darum geht es mir eben. Also ich möchte gern Anstöße geben im Buch, das mal vielleicht überhaupt auf dem Zettel zu haben und dann bei Bedarf sich vielleicht mal näher anzugucken. Naja. Und es mal bei sich mal reinzuspüren, ja. Und auch Eckhart Tolle spielt eine Rolle in meinem Buch, weil auch Eckhart Tolle jemand ist, der durch sein Wirken und seine Lehren mich ganz, ganz arg in die Lebensfülle gebracht hat und auch mir in Beziehungen hilft. Bei Eckhart geht es ja sehr viel um Akzeptanz des Momentes, den Moment erstmal überhaupt in den Moment zu kommen, ins Hier und Jetzt. The Power of Now ist sein bekanntes Buch, also oder jetzt. Die Kraft der Gegenwart heißt es auf Deutsch. Wenn du im Moment bist, wenn du dich selber spürst und wenn du dein Gegenüber spürst und was so los ist jetzt hier, dann hast du eigentlich auch erst die Möglichkeit, mit dem Moment zu interagieren und darauf einzugehen, was da ist und was da sein möchte. Und er sagt zum Beispiel, Stefanie Stahl würde es das Schattenkind nennen und Eckhart Tolle nennt es The Pain Body. Was jeder Mensch mitbekommen hat, sind so Programme, die in uns ablaufen. Verhaltensmuster. Und ich glaube, ein wichtiger Schlüssel zu funktionierenden Beziehungen ist Konfliktfähigkeit. Immer dann, wenn ein Konflikt entsteht, also wenn ich mich reibe am anderen, wenn der eine Stelle bei mir trifft, einen Punkt auslöst, einen Trigger sozusagen, wie man heute gerne sagt, bedient, dann geht ein Automatismus los. Und dann hast du eine gewisse Konfliktstrategie, die dann einfach greift und in der du agierst. Und das passiert meistens unbewusst. Du reagierst einfach nur. Und sagen wir mal, dein Partner ärgert dich und sagt irgendwas über deine Haare sitzen heute aber doof. Jetzt mal doof, genau so. Irgendwie sitzen doch deine Haare heute komisch. Kann das sein? Und dann geht da ein vollkommener Film bei dir los und Erfahrung mit Abwertung, Mobbing, keine Ahnung, all das, was du aus der Vergangenheit mitbringst, der Pain Body comes to the surface, kommt nach vorne und übernimmt. Mhm. Und dann geht's los. Und dann kann die Strategie, entweder du machst dicht und redest gar nicht mehr, ziehst dich zurück, oder du gehst in den Angriff, oder es schwelt und du wirst passiv-aggressiv. Und, ne, und dann passieren halt unschöne Dinge. Und das führt dann zu Schmerz und Verletzung in der Beziehung. Und das eben mal überhaupt bei sich zu entdecken, ist schon ein mega großer Schritt. Also mal auf die Schliche zu kommen, was ist denn mein Schattenkind? Was ist denn mein persönliches Schattenkind? Oder ja, wie funktioniert denn mein Pain Body? Damit hast du eigentlich schon alles fast geschafft, weil das ist der wichtigste und größte Schritt, den du gehen kannst. Diese Selbsterkenntnis, von der ich vorhin gesprochen habe. Klar, nicht alles lässt sich steuern in Beziehungen. Es ist auch viel ein Hin und Her, eine Dynamik und manchmal passieren auch Dinge, die einen überwältigen. Aber ich denke immer, übernimm Verantwortung in deinem Leben, weil dann kannst du dein Leben gestalten, in die Verantwortung kommen. Und was sind denn meine Tools, mein Werkzeug, was ich wirklich benutzen kann? Wo kann ich wirken? Was kann ich tun? Das ist für mich eigentlich immer die Strategie, um mein Leben zu meistern. Und um glücklich zu werden und zu sein. Dieses Aha, nicht ich bin der Fehler oder es liegt jetzt nur alles an mir, aber ich kann Einfluss darauf nehmen. Ich kann Dinge auch erkennen. Ich kann Dinge für mich neu einsortieren. Und dadurch schaffe ich Frieden in mir drin und bin auch dann vielleicht bereit, auch Liebe zu empfangen. Jetzt, also du merkst, ich sprudel da richtig, es ist einfach ein Thema. Ein Thema, was so vielschichtig ist und was so viel auch allgemein mit Leben zu tun hat. Und wir sind eben soziale Wesen und wir sind auch auf Bindungen angewiesen. Das, nur weil ich sage, ich bin gerne Single, heißt es nicht, dass ich bindungsfrei bin, weil ich habe auch viele tolle Freundschaften und pflege meine Beziehungen sehr, sehr liebevoll und gewissenhaft, weil da mir sehr viel dran liegt. Aber eben diese Bindungsfähigkeit kann man eben auch bis zum großen Teil erlernen. Und wenn jemand so ein bisschen sich jetzt hier durch unser Gespräch inspiriert fühlt oder sich dann mal ein Buch von noch Steffi kauft und von Eckart, die würde ich ja noch viel mehr empfehlen als meins.
Nun machen wir kein Understatement hier.
Ich bin ja keine Expertin. Ich kann dir nur aus meinen Erfahrungen berichten. Das sage ich auch immer wieder im Buch. Ich versuche nur meinen kleinen Take auf und meinen Blick auf diese Dinge noch mitzugeben und zu teilen. Und ich glaube auch, dass in Biografien sehr viel Power liegt. Ich habe sehr viel als Jugendliche sehr gerne Biografien gelesen. Und besonders Autobiografien, wenn man auch noch weiß, es kommt auch noch von der Person. Es ist nicht nur der Blick von außen auf ein Leben, sondern es ist auch die Innensicht. Das finde ich einfach so spannend, weil ich immer denke, ja, da liegt auch so ein Funken Wahrheit irgendwo begraben.
Ja, und vor allen Dingen auch, weil wir verstehen ja eigentlich unser Leben erst rückwirkend. Und wenn du dann halt von jemandem sozusagen eine Biografie liest, der ist ja schon seinen Weg gegangen und hat wahrscheinlich eine Menge Dinge gelernt. Also von daher sagt mir gerne Bescheid, so ungefähr, wenn ihr euch das Buch von Aline geholt habt, würde mich natürlich sehr interessieren, was es mit euch gemacht hat, was ihr mitnehmen konntet. Liebe Alina, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir hätten noch ewig weiter reden können.
Ja, wir haben gerade erst angefangen.
Ich glaube, wir müssen noch mal eine Fortsetzung machen.
Auf jeden Fall. Also wir haben noch an der Spitze des Eisberges gerade gekratzt.
Also an der Stelle, kleiner Spoiler, ich habe gerade wirklich auch angefangen, mein Buch zu schreiben, sozusagen die erste. Wow. Die Outline ist, ja, das ist irgendwie, ne, also, aber ich habe den ersten Schritt gemacht von der Idee schon mal zu so einem, okay, wie könnte es denn werden? Bevor ich zu meiner allerletzten Kategorie komme, nämlich kurz und knackig, die ich immer habe. wenn man mehr über dich erfahren möchte oder sich dein Buch holen möchte, wo findet man dich dann?
Also, du findest mich natürlich auf allen sozialen Medienplattformen, zum Beispiel TikTok, da heiße ich, glaube ich, Alina Musik. Auf Instagram heißt mein Kanal Alina Offiziell, also wie man es im Deutschen schreibt. Und auch Alina Offiziell, da findest du mich auch auf YouTube. Ich mache nämlich gerne auch YouTube-Videos, auch gerne mal längere Vlogs und so und nehme die Leute gerne mit so ein bisschen da auch auf die Reise. Ich habe auch noch einen aktiven Facebook-Account, wenn Leute gerne Facebook irgendwie konsumieren. Ich habe auch ein Newsletter, aber da muss man sich, unsere Website ist gerade noch nicht online, aber da mal Ausschau halten, weil da schicken wir auch regelmäßig jetzt Newsletter raus. Also wenn man will, kann man sehr gut mit Informationen versorgt werden. Und und das Buch findest du in jedem Buchhandel. Das ist natürlich auch der Wahnsinn. Also du kannst jetzt einfach überall hingehen und entweder es liegt aus oder du kannst es dir bestellen lassen über den Buchhandel. Du kannst es online erwerben. Du kannst auch mal einfach reinlesen. Geh in dein Lieblingsbuch Kaufhaus. Ich war gerade vor 2 Tagen im Dussmann, weil wir jetzt ja auch Content drehen für den Buchrelease und so. Und das Gefühl war auch total verrückt, dass das Buch dann da stehen wird. Und ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Ich freue mich so wahnsinnig drauf. Ich habe gar keine Erwartung in dem Sinne. Oder es ist einfach auch das gemacht zu haben. Du wirst es selber merken, wenn du jetzt dein Buch schreibst. Dieser Prozess ist nochmal so spannend und man hat für sich so viele Erkenntnisse. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk. Was für mich auch noch abschließend ganz schöner Aspekt war, dass meine Eltern noch am Leben sind. Also die sind auch noch fit und alles. Und dass ich auch, ich spreche ja viel über meine Kindheit und was mich geprägt hat. Und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, dass die so offen sind und auch, die haben sich das durchgelesen und waren auch cool damit und die haben gesagt, nee, mach das mal. Die sind auch immer so, die arbeiten auch an sich oder die gucken sich auch selbst mal sich selbst an. Das schätze ich wahnsinnig. Und dieses Privileg zu haben, ein Buch geschrieben zu haben und dann auch dieses Gespräch gehabt zu haben mit meinen Eltern, dafür werde ich wirklich für immer dankbar sein. Da kriegen wir auch jetzt Pipi in den Augen, weil das ist für mich so, ich glaube, das, was ich persönlich am meisten aus diesem Buch rausziehe.
Naja, und das, ganz ehrlich, das glaube ich, wird bei mir auch so sein, weil meine Eltern sind auch, es war viel Leid und Struggle, was sie natürlich auch machen mussten, weil wenn du ein Kind bekommst, was halt nicht der Norm entspricht und wo dann deinen Eltern gesagt wird, direkt nach der Geburt, gewöhnen sie sich nicht an ihr Kind, sie wird nicht älter als 2.
Das ist, hat Das ist der so. Wahnsinn. Ich möchte dieses Buch lesen. Ich habe ja noch für alle, die es nicht wissen, ich trage gerade Ohrringe von deiner Mama, die aus gefunden, also aus Glas am Strand gefunden, Ohrringe und Schmuck macht mit ihrem Mann zusammen. Und ich habe deine Mama beim Fasten kennengelernt an der Ostsee. Ich war gerade auf Fastenkur und so kam diese Verbindung her. Und deine Mutter hat auch sehr emotional ein bisschen einen Abriss von deinem Leben uns am Tisch erzählt. Und das hat uns alle wirklich sehr, sehr berührt. Und ich finde, du bist so, jetzt habe ich dich ja kennenlernen dürfen, du bist so eine inspirierende, tolle, starke Frau. Und ich ziehe meinen Hut vor dir und deinem Weg. Und du bist das beste Beispiel dafür. Du bist so gewollt. Und du darfst eben in diesem Leben auch diese Stimme, die du bekommen hast und deine Geschichte zu erzählen, ist ganz, ganz wichtig für ganz viele Menschen. Ja.
Also danke.
Echt toll, dass es dich gibt. Ja.
Dankeschön, danke gleichfalls. Jetzt kriege ich gleich Pipi in die Augen hier.
Liebe Grüße auch an Vera, falls du zuhörst.
Bestimmt. Also wenn ich ihr sage, so ungefähr, dass die Podcast-Folge mit dir ist online, dass sie hört sich immer, sie ist eine treue Zuhörerin.
Die treueste. Von, die
war, ach, ja, wahrscheinlich.
Die Vera. Toll.
Alina, es fällt mir wahnsinnig schwer, jetzt zum Schluss zu kommen. Ja.
Wollten wir nicht noch irgendwas mit kurz und knackig?
Ja, da war irgendwas noch mit kurz und knackig. Ich lese Sprüche vor, ich lese Satzanfänge vor, so. Und du vollendest sie.
Okay.
Kannst du losgehen?
Ja.
Der dümmste, blödeste Spruch, der mir im Leben begegnet ist, ist?
Alles, was sich auf Äußerlichkeiten bezieht und gegen Dummheit kann man leider nichts machen.
Ja, das stimmt. Von anderen Menschen wünsche ich mir
mehr Empathie.
Ja. Ich bin stolz,
dass ich heute dieses Gespräch mit dir führen darf.
Oh mein Gott, ich danke dir. Oh, liebe Alina, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses unfassbar tolle Gespräch.
Das ist wirklich mega. Also bitte folgt alle diesen Podcast, supportet Nané auch mit ihrer großartigen Musik, hört alle unbedingt ihre Musik und freut euch auf ein Buch. Das wird mega.
Vielen lieben Dank. Ich hoffe, für dich da draußen hat die Folge inspiriert und Mut gemacht, jeden Teil von dir anzunehmen. Genauso wie Alina es uns heute gezeigt hat. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du Haut Couture, Ich bin ich und das ist gut so abonnierst, likest und mit anderen teilst und vielleicht auch mit denen teilst, die ein bisschen Inspiration zum Thema Selbstliebe und Authentizität gebrauchen können. Und wir haben vorhin über das Thema Glaubenssätze und wie sie entstehen gesprochen und du kannst dich jetzt schon auf die nächste Folge freuen, denn am 5.12. spreche ich mit Kinder- und Jugendpsychologin Gunda Frey darüber, wie alte Glaubenssätze überhaupt entstehen und sie hat ein richtig tolles Hand-Brain-Model und wie wir sie Schritt für Schritt neu definieren können für dein selbstbewusstes Ich und deinen unstoppable Weg. Und kleiner Spoiler.
Da höre ich auf jeden Fall rein.
Also kleiner Spoiler, da gibt es auf jeden Fall Punkte, die selbst für mich neu waren, obwohl ich mich schon so lange damit beschäftige.
Mega.
Wenn du Fragen, Anregungen und Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne eine Nachricht an nané@nané-music.com. Ich freue mich auf deine Gedanken und freue mich schnell auf die nächste Folge mit euch. Und bis dahin, bleib einzigartig, bleib unstoppable, bleib du. Und geh deinen Weg. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest und mehr über mich, meine Musik und Empowerment erfahren möchtest, lade ich dich recht herzlich zu meinen Nané-News ein. Geh dafür einfach auf nané-music.com und ich schenke dir einen Song meiner neuesten CD. Und wenn du eine Frage auf dem Herzen hast, rund um das Thema Selbstbewusstsein, Body Positivity oder Empowerment, schicke mir gern deine Nachricht per E-Mail an nané@nané-music.com. In diesem Sinne, bleib body positive und ganz du selbst. Deine Nané.